vom Privatreichtum, dann ist eben die Verteilung unterschiedlich. Und dann wird der begonnen zu produzieren. Also wenn der Privateigentum zugeordnet ist, dann beginnt ja erst die Produktion. Also dann können Leute sagen, okay, das ist jetzt mein Land, das verwende ich jetzt, um was nicht anzubauen. Um Weizen anzubauen, weil die Leute das lieber mögen, oder Reis, oder um Viehzucht zu treiben. Das ist dann für Gericht, für das Steak, und der andere, der baut dann eben da Tofu an, für ihn. Erst für das Privateigentum kann das Wissen all dieser Leute, all dieser Milliarden Menschen und die Bedürfnisse anderer Menschen zur Wirksamkeit erlangen. Ohne Privateigentum können diese Entscheidungen gar nicht getroffen werden. Das Wissen, was ich kann, was in meinem Essen ist, und die Bedürfnisse anderer Menschen zu wissen, auch nur zu dem, auch nicht nur für persönliches Glück stehen. Das kann anders gar nicht wirksam werden.
Aber den wiederholst
du immer
nochmal bitte.
Du merkst doch dann, das wird doch dann diesen Privatproduzenten in seiner Rechnung quasi überlassen, was er dazu
tut. Ja, genau.
Das ist ja das.
Nein, deine Überlegung passt überhaupt nicht auf die Welt, in der wir leben. Ja. Ja, weil das sieht ganz anders aus in der Welt, in der wir leben. Deine Vorstellung. Ja, erst wenn der Mensch eine Scholle hat, dann weiß er, alles meins. Dann kann er planen und produzieren. Erstmal würde ich sagen, ist das kontrafaktisch. Die Indianer konnten planen und produzieren, auch ohne, dass sie ihre eigene Scholle und ihr Eigentum hatten. Aber jetzt gibt es eine Welt, in der es Eigentum gibt. Die unsere. Und darauf passt dein Bild gar nicht. Die in unserer Welt über nennenswertes Eigentum an produktiven Mitteln verfügen, an großem Gelände, an Fabrikanlagen, die draufstehen. Die stehen ja gar nicht auf dem Standpunkt, aha, alles meins, jetzt habe ich einen Überblick, jetzt fange ich an zu arbeiten. Die über ein so großes Eigentum verfügen, die arbeiten nicht selbst, sondern benutzen fremde Arbeit. Wieso klappt das überhaupt? Wieso klappt das überhaupt in unserer Welt? Dass die Aktionäre gar nicht selbst in die Fabrik gehen und schaffen, sondern andere für sich arbeiten lassen können. Woher kommt es? Ja, weil es offenbar in der Welt des Eigentums, wo du denkst, jeder hat seine Scholle, also weiß ich, worum es geht, ich lege los, ganz anders zugeht. Die Eigentum haben, legen gar nicht selber los. Aber sie finden welche, die sie einkaufen können, damit sie arbeiten, weil die kein Eigentum haben, von dem sie ihren Lebensunterhalt herstellen könnten. Hätten die Leute in unserer Welt die Mittel, ihre Lebensmittel selber herzustellen, dann wären sie für kein Geld der Welt in die Fabrikarbeit zu kriegen. Da gehen die nur hin, weil ihnen das Herstellen ihrer eigenen Lebensgrundlagen versagt ist, weil sie ausgeschlossen sind von großem Gelände wie von Produktionskapazitäten, die das Eigentum anderer sind. Und das Eigentum bedeutet da ist eine durch Recht und Gewalt eingebaute Schranke tätig, die den Ausschluss der anderen bewerkstelligt. Und zwar einen Ausschluss, ja, der kommt überhaupt nicht daher, dass die Eigentümer, die die anderen ausschließen, selber auf ihrem Grundstück arbeiten wollen oder die Sache, die es dort gibt, selber benutzen möchten. Große Grundeigentümer zum Beispiel, die sind schon rein geografisch oftmals von ihrem Eigentum so weit getrennt. Die großen Besitzer von Wohnraum, die wohnen gar nicht in München, sondern die logieren auf Teneriffa oder in der Karibik. Die wollen diese Hütten gar nicht selber nutzen, von denen andere ausgeschlossen sind, die dafür eine Miete zu zahlen haben. Deine Vorstellung, jeder braucht einen großen Flecken Erde, der seines ist, damit er loslegen kann, will die Gleichheit von Eigentum und Nutzen denken. Und die Ungleichheit ist die Wahrheit davon. In dieser Gesellschaft, wo Eigentum gilt, wird aller Reichtum durch Arbeit vermehrt. Die Arbeiter versuchen mit eigener Arbeit ihr Einkommen zu verdienen. Dadurch, dass sie das Eigentum anderer vermehren, die aus fremder Arbeit ihren Reichtum vermehren. Das ist das Prinzip, das Eigentum hervorbringt und in Kraft setzt, mit dem das funktioniert. Nur deswegen gibt es das überhaupt, dass es diese immer wieder beklagte Schere, diese Kluft gibt. Dass der Reichtum der Reichen wächst und die Armut der Armen mehr wird. Es ist eben gar nicht so, wie in deiner Vorstellung präsentiert. Jeder hat seines und wirtschaftet damit für sich.
Wenn man als Privateigentümer ein Land, nur ein Beispiel, dann geht das Ganze mit dem Privateigentümer am eigenen Körper los. Und auch der Grundbesitzer, der irgendwo anders wohnt, muss dafür sorgen, wenn sein Land Gewinn abwerfen soll, dass das ordentlich bewirtschaftet wird. Also, versteht, der muss das auf die eine oder andere Weise besorgen. Da muss er jemanden einstellen, der das für ihn verpflichtet hat, bestellt.
Warum sollte er das denn tun? Warum sollte sich denn einer einstellen lassen? Soll er doch sein Land besorgen?
Ja, dann müsste echt Afrika ewig abgehen, die haben ewig Land, aber das ist nicht. Und da kaufen die Chinesen ein, weil die Afrikaner nicht die Mittel haben, ihr Land zu bewirtschaften. Und es ist einfach mehr Imperialismus halt. Das passiert einfach nur so, wie wir unsere Abhängigkeit zu gestalten. Ich glaube, dass das Problem nicht die Macht ist, sondern das Problem ist die Machtlosigkeit.
Ja, hier vorne und dann da hinten, bitte.
Du hast jetzt vorhin deinen Beitrag so getan, als ob es eine nützliche Leistung von den Eigentümern wäre, dass sie für die anderen produzieren lassen. Habe ich das richtig verstanden? Jede Produktion, die die da anleihen, das ist doch was Nützliches für uns alle und da müssten wir den Privateigentümern dankbar sein.
Das muss für irgendjemand nützlich
sein. Das kannst du mir ein bisschen lauter reden.
Was immer sie machen mit ihrem Land oder mit ihrem Eigentum. Auch mit ihren Fähigkeiten. Das kann sein, dass sie kein Land besitzen, aber zum Beispiel in extrem begabte Arbeiter sind. Würden sie Gehirngeburt als Arbeiter bezeichnen in dem Sinne? Ja schon. Aber der braucht kein Land, um gut bezahlt zu werden. Es geht um Wertschöpfung.
Da ging es um Bleistifte, jetzt hast du aber einen schönen Übergang.
Und es gibt verschiedene Formen der Wertschöpfung. Also das soll man schon begreifen. Die ergeben sich aus der Wertschöpfung. Wenn ich eben mehr wertschöpfe, dann sind andere Menschen mehr bereit, von ihrer Wertschöpfung aufzugeben.
Und müssen sich geworfen
herwerfen. Weil sie im Zweifelsfall für den Klonen mehr bereit sind, aufzugeben, für die Operationen,
das für das Fleisch. Das bestimme ich doch gar nicht. Das bestimmt doch die Krankenkasse.
Oh mein Gott.
Da hinten ist noch eine Wortmeldung, die vielleicht jetzt aus diesem Segment der Diskussion rausführt, das schon ein wenig hin und her gewendet ist.
Zum Anfang, bei der Gerechtigkeit als solche. Ich erbringe Leistung, dafür wird mir Leistung gegeben. Das haben wir ja auf der Erde oder im Dorf oder wo auch immer, eine bestimmte Anzahl an Menschen. Jeder dieser Personen kann irgendwas herstellen. Der eine produziert Fleisch, der andere produziert Auberginen, was auch immer. Wir sind ja diese Menschen, da sie ja frei sind, in der Lage, miteinander, untereinander zu tauschen. Es gibt jetzt mal kein Geld, wir haben einen ganz natürlichen Zustand, sie tauschen miteinander. Und jetzt sagt der eine, hey, ich gebe dir zwei Auberginen, da bringst du mir ein Stückchen Fleisch. Damit ordnet ja der eine seinem Fleisch eine gewisse Leistung zu und den Auberginen des anderen auch eine gewisse Leistung zu, nämlich genau dieselbe Leistung. Und damit ist jetzt ja dieser Tausch für beide gerecht, weil sie ja beide sagen, das ist meine Leistung, das ist deine Leistung und die sind jetzt gleich und deswegen tauschen sie. Jetzt kann man das Ganze natürlich verkomplizieren und man führt dann noch Währungen ein oder irgendwelche Zwischentauschgüter, um das Ganze auch speichern zu können, denn Naturalien sind eben meistens verderblich und von ähnlichen anderen Problemen gezeichnet. Aber unterm Strich haben wir jetzt ja ein System aus lauter gerechten Geschäften zwischen freien Individuen. Und wenn es jetzt am Ende von dieser absolut unüberschaubaren Kette von einzelnen gerechten Tauschhandelsgeschäften dazu kommt, dass einzelne Individuen deutlich besser gestellt sind als andere, dass jetzt der Manager bei VW das Tausendfache verdient, wie der, der im Werk steht, dann ist doch auch das gerecht, wenn es aus gerechten, einzelnen
Hey, lasst mal die Rede zu Ende gehen.
Das Problem, das wir jetzt haben, ist nicht dieses System als solches. Das Problem, das wir haben, ist ein einziger Bestandteil in diesem System. Und das ist das Erbe. Denn das Erbe macht dieses System kaputt. Denn es sorgt von Anfang an dafür, dass eine Person quasi mit seiner Geburt mehr Güter zur Verfügung hat als eine andere Person. Ja? Der Manager von VW, der hat sich das vermutlich von einer ganz anderen Vermögensbasis ausgehend, von der er viel schneller eben das erreichte Konto aufgebaut, weil seine Eltern viel Geld hatten, als der Arbeiter bei VW, bei dem die Eltern vielleicht Hartz IV hatten. Das ist das Problem.
Nein, das ist nicht das Problem. Nein, aber ich habe verstanden, warum du mit Erbe endest. Du willst nämlich sagen, wenn ich dich jetzt missverstehe, musst du intervenieren, ja? Du willst sagen, es gibt eine Gesellschaft des allseitigen Tauschens, mit der hast du angefangen, und da war der Naturaltausch der Ausgangspunkt. Und dieser allseitige Naturaltausch entwickelt sich historisch fort und endet dann in unserem Zeitalter damit, dass Wiedeking tausendmal mehr verdient als ein Arbeiter. Das ist alles noch in deiner Art nachzudenken durch das Leistungsprinzip gedeckt. Und das Erbe fällt dir deswegen ein, weil du sagen möchtest, das ist endgültig leistungsloses Einkommen. Ja, da bekommt einer einen Reichtum, den er nicht eine eigene Leistung unterlegt hat. Er bekommt es geschenkt oder vererbt. Die Unterstellung, die bis dahin gemacht ist, ist aber keine zutreffende. Wenn man mit deinem Naturaltausch anfängt, wo Auberginen gegen Steaks getauscht werden, dann ist der Zweck dieser Operation, jedenfalls so wie du sie vorgestellt hast, dass man gegen ein eigenes Gut, in diesem Fall ein Lebensmittel, ein anderes Gut erwirbt, ein Stück Fleisch. Da ist der Zweck des Tausches der Gebrauchswert der anderen Sache. Nicht ein irgendwie gearteter Überschuss oder Gewinn. Da wird für einen Gebrauchswert getauscht. Das ist in unserer Welt gar nicht das regelnde Prinzip. Da wird für einen Gewinn getauscht. Aber gut. Nehmen wir mal an, das entwickelt sich jetzt fort und du trennst dich von deiner Prämisse. Es wird nicht bloß getauscht, damit der, der Auberginen hat, ein Stück Fleisch bekommt und der Fleischbesitzer eine Aubergine. Es möge jetzt nicht mehr nur um den Austausch von Gebrauchswerten gehen, sondern es möge um die Erzielung eines Überschusses gehen. Dann muss man eine ganz andere Größe einführen. Denn über Auberginen lässt sich kein Überschuss in Fleisch erwirtschaften. Das muss in einer Größe bemessen werden, die beide auf eine gemeinsame Qualität zurückführt. Das ist das Geld, das du auch vermutlich im Auge hast. Sie tauschen Sachen gegeneinander und miteinander aus, indem sie sich dafür Geld abverlangen. Und in diesem allgemeinen Äquivalent, das kein bestimmter Gebrauchswert mehr ist, soll sich jetzt aber ein Gewinn ereignen. Diese Vorstellung, hat schon der Marx kritisiert, kann nicht zutreffen. Wenn nämlich im allseitigen Tauschen von Waren, die einen Geldertrag einspielen sollen, sich ein Überschuss ergeben soll, dann verliert der Käufer oder Verkäufer, der eine Ware verkauft, verliert den Gewinn, den er quasi durch Übervorteilung des anderen macht, im nächsten Akt, wenn er selber als Käufer am Markt auftritt, weil er anderen ihre Übervorteilung bezahlen muss. Der Gewinn, den du dem Tauschen von Äquivalenten zuschreiben willst, kann gar nicht aus dem Tauschen dieser Äquivalente erwachsen. Denn dann würde jeder das, was er im ersten Akt gewinnt, im zweiten Akt, wo er selber kaufen muss, wieder hergeben müssen und verlieren. Und daraus hat der Marx geschlossen. Dieser Gewinn, um den es dieser Gesellschaft so sehr geht, dieser in Geld bemessene Gewinn, kann nicht zustande kommen als ein Aufschlag auf die Zirkulation, als ein Aufschlag auf die Tauschgegenstände, mit denen man Geld erwirbt. Dann würden sich die Brüder bloß wechselseitig mit der einen Hand abnehmen, was sie in der anderen Hand wieder hergeben müssen. Das muss aus etwas anderem kommen. Es muss nämlich daher kommen, nicht wie die Dinger getauscht werden, sondern wie die Dinger hergestellt werden. Ja, wenn es das gibt, dass es Leute gibt, die über so viel Geld verfügen, dass sie dieses Geld nicht brauchen, um dafür die notwendigen Mittel ihrer Lebensführung zu kaufen, wenn sie Geld übrig haben, über ihre Konsumtion hinaus. Und wenn es auf der anderen Seite Leute in der Gesellschaft gibt, die konsumieren müssen, aber nicht können mangels Geld, dann finden sie neben deinen Auberginen und Steaks Arbeitskräfte als käufliches Ding vor. Sie kaufen fremde Arbeit ein. Und jetzt wendet sich das Blatt. Wenn ich mit meinem Verkauf Gewinn machen muss, will, dann muss ich bei der Produktion darauf schauen, dass ich für den Einkauf der Arbeitskraft weniger Geld hergebe, als ich aus dem Resultat der Leistung, das ich aus ihr heraushole, an verkäuflichem Produkt ergibt und verkaufen lässt am Markt. Dann muss ich den Leuten mehr geldwerte Leistung abnehmen, als ich ihnen als Geldeinkommen zubillige. Dann hört sich's auf mit dem Äquivalententausch. Dann ist eine Ungleichung in die Welt des Tauschens eingeführt. Und das ist der Fehler deiner Theorie.
Nee, bitte. Jetzt noch eine Frage.
Eine andere Frage. Vielleicht könnte man ja mit der Rechtlichkeitsbegriff so
umgehen, dass... Du musst lauter reden.
Ich meinte, also vielleicht kann man den Rechtlichkeitsbegriff so umdefinieren, dass man eben den Maßstab ändert, insofern als dass man theoretisch einen Menschen fragt, ob seine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und insofern wäre doch dann tatsächlich jeder Mensch doch gleich.
Ich möchte dich jetzt einfach mal zurückfragen. Was ist denn so schlimm daran, wenn man sagt, die Menschen sind ungleich? Ich habe immer den Eindruck, das gilt irgendwie als unerträglicher Zustand. Was ist schlimm, wenn Menschen ungleich sind? Ungleich sowieso, es ist ja banal, nicht? Schau uns an, ungleich im Geschlecht, in der Physiognomie, ungleich auch in ihren Bedürfnissen. Was ist denn so schlecht daran?
Natürlich sind sie ungleich in den Bedürfnissen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe genug zu essen und der Leben hier hat natürlich ein unterschiedliches Maß an Dinge, die er essen muss, aber er hat nicht genug. Das ist auch nicht gerecht.
Nein, schau. Nein, nein, da möchte ich jetzt einhaken. Guck mal, das finde ich ja ehrenwert, dass du sagst, du schaust auf deinen Nachbarn und fragst dich, hat er genug zu essen? Gut. Ja, sicher, solche Schicksale gibt es ganz viele in unserer Welt, ja, das stimmt. Aber die einzig senkrechte Frage wäre doch dann, wie viel braucht der, was braucht der? Die Frage der Differenz zu dir ist dafür völlig unerheblich. Vielleicht hast ja selbst du auch zu wenig. Es wäre doch nicht gut, wenn man einen Menschen, der zur Tafel geht, mit einem Hartz-IV-Empfänger oder einem Arbeitslosengeldbezieher vergleicht und das jetzt als den Maßstab nimmt, an den man ihn angleichen möchte.
Also Sie sind ein Prägegriff.
Ich bin gegen den Vergleich. Ich bin gegen den Vergleich und will sagen, das, woran ein Mensch leidet, ist der Mangel gemessen an seinem Bedürfnis und nicht die Differenz der Mittel zu den Mitteln anderer.
Also Sie bringen den Gerechtigkeitsbegriff auf jeden Fall in einen Vergleich. Das ist wohl so.
Das macht Gerechtigkeit. Immer diesen Vergleich. Alle gleich behandeln. Insofern stellt man die Menschen in einen Vergleich. Und dagegen wollte ich ja sagen, damit geht man weg von seinem Bedürfnis als Maßstab. Wenn sich jemand überhaupt beschwert in dieser Welt und Gerechtigkeit fordert, dann ist natürlich der Ausgangspunkt, er empfindet seine Lage als schlecht, er hat zu wenig Mittel für sein Interesse. Diesen Maßstab, aus dem überhaupt der Aufstand kommt, dass man tätig wird, der wird verlassen, sobald man in den Vergleich einsteigt und sagt, ich habe weniger als der andere. Die Differenz ist nicht das, worunter er leidet. Und es ist schädlich, mit der Differenz die Verbesserung zu fordern, weil wenn die Differenz das ist, worunter man leidet, kann die gerade so gut dadurch zum Verschwinden gebracht werden, dass man den anderen auch schlechter behandelt. Ja, das ist ein ganz schlechtes Gleis, auf das man sich begibt mit diesem Argument. Bitte.
Sie haben ein Beispiel gegeben von Südamerika, ein Indianer. Es gibt uralte
Völker. Ich kenne meine Indianer.
Beim Schwer, die haben auch den Beleg, die sind mit Tontafeln beschriftet. Das haben die Menschen, die Bevölkerung, die haben sie produziert. Die haben in einem bestimmten Häuser gestellt. Die anderen Menschen, die haben immer dort in Häusern, je nachdem, nach Bedürfnis abgeholt. Da wollte ich das konsumerische System erkennen. Das sind im Tafeln, ist es lesbar.
Okay.
Du hast deine Alternative, hast du gehört?
Gibt es noch was anzukündigen? Gibt es noch Beiträge zum bisher Diskutierten oder Neues?